Ein Hallo und grüß Gott, sagt Ihnen Claudia Silberhorn hier aus dem Studio in Balderschwang zu dieser Bibelsendung, vorbereitend auf den 17. Sonntag im Jahreskreis. Ja, wir dürfen uns jetzt wieder mit dem Wort Gottes beschäftigen, dürfen uns gemeinsam auf die Spur machen. Was will uns heute das Wort Gottes jedem Einzelnen persönlich in seinem Leben sagen? Und dazu darf ich Sie dann auch wieder einladen, Ihre eigene Bibel zur Hand zu nehmen oder das Sonntagsschott und dann die passenden Texte, die zwei Lesungstexte und den Evangeliumstext vom Sonntag aufzuschlagen und mitzulesen und das Wort Gottes dadurch auch tiefer fallen zu lassen. Begrüßen darf ich für diese Sendung unsere Referentin, die uns das Wort Gottes näher auslegen wird. Das ist Schwester Petra Maria Grünert, sie ist Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg. Ein herzliches Grüß Gott auch Ihnen hier in der Sendung, Schwester Petra.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Silberhorn, und an Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer der Radio Horeb-Familie. Ja, wir sind eingeladen, heute darauf zu schauen, wie Abraham mit Gott in Zwiesprache geht, wie Jesus die Jünger lehrt zu beten. Und so wollen wir zu Beginn unserer Betrachtung selber unseren Blick auf Gott, unseren Vater, richten und zu ihm beten. Himmlischer Vater, du lädst uns ein, täglich neu unseren Blick auf dich zu richten, unser Herz für dich zu öffnen. Wir bitten dich nun um deinen Heiligen Geist, den du uns schenkst, dass er uns unser Herz wirklich erleuchtet, erhellt, dass wir in dieser Betrachtung dieser Texte von diesem Sonntag dich raushören, was du jedem Einzelnen von uns persönlich ins Herz sprechen willst. Wirke du durch deinen Heiligen Geist der Liebe und Barmherzigkeit in unser Herz, dass wir gestärkt werden, glaubwürdige Zeugen deiner Botschaft in unserer Umgebung zu unserem Nächsten zu werden. Dazu segne uns im Hören auf dein heiliges Wort, du dieser barmherzige Vater. Amen.
Amen. Wir werden heute im Evangeliumstext hören, wie das Vaterunser gelehrt wird, wie Jesus seinen Jüngern das Vaterunser beten lernt. Wir befinden uns in der Zeit des Weltjugendtags in Polen. Auch dort sind als Jünger sozusagen im übertragenen Sinn ganz viele Jugendliche versammelt, Tausende von der ganzen Welt. Und es gibt sicherlich auch vereinende Gebetszeiten in diesen Tagen der Begegnung dieses großen Glaubensfestes. Und ein Gebet wird bestimmt das Vaterunser sein, das uns weltweit verbinden wird. Näheres dazu dann gleich im Evangeliumstext, jetzt aber erst einmal zur ersten Lesung vom kommenden Sonntag, der 17. Sonntag im Jahreskreis im Lesejahr C. Diese erste Lesung ist entnommen aus dem Buch Genesis Kapitel 18, die Verse 20 bis 32. In jenen Tagen sprach der Herr zu Abraham: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das ist laut geworden, und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Er trat näher und sagte: Willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Dann ging es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr: Wenn ich in Sodom, in der Stadt, 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, zu ihm zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Er entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte er, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete, ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Und nochmals sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach er, ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten.
Liebe Hörerfamilie von Radio Horeb, wir haben gerade ein Zwiegespräch gehört zwischen Gott und Abraham aus dem ersten Buch der Heiligen Schrift, aus dem Buch Genesis im 18. Kapitel. Ein Zwiegespräch, das uns aufhorchen lässt. Aber ist Abraham uns so nahe, dass wir dieses Wort auf uns beziehen können? In den vergangenen Sonntagen haben wir immer wieder in der ersten Lesung etwas gehört von den Erfahrungen, die Abraham mit seinem Gott gemacht hat. Am vergangenen Sonntag war Abraham der große Gastgeber, als die drei Männer zu ihm kamen. Gott war sozusagen Gast bei Abraham und hat die große Gastfreundschaft Abrahams erwiesen. Und in dieser Begegnung schließt sich nun das heutige Zwiegespräch an. Für uns Christen heute gilt ja Abraham als das große Vorbild im Glauben. Er war ein Mann, der auf Gott hörte und sich von ihm bewegen ließ. Abraham hat sich von Gott herausrufen lassen aus seinem bisher gewohnten Alltag, um aufzubrechen in eine ungewisse Zukunft. Wenn wir unser Leben heute persönlich anschauen, machen wir uns oft viele Gedanken über unsere Zukunft, sind von Ängsten betroffen, wie geht es weiter, ob wir jetzt von Krankheit betroffen sind oder ob wir einfach auch ganz aufmerksam die täglichen Nachrichten hören. Da ist nicht von Sodom und Gomorra die Rede, sondern von den Anschlägen in Nizza in Frankreich oder vom Putsch in der Türkei, in Ankara und Istanbul. Die Städte heute haben andere Namen und dort, was dort geschieht, kann uns Angst machen, Zukunftsangst. Und wir schauen aber in dieser ersten Lesung an diesem Sonntag auf Abraham, der seinen Blick zusammen mit Gott auf die Menschen in Sodom und Gomorra richtet. Dies war eine Stadt im Süden Israels in der Nähe des Toten Meeres. Abraham unterhält sich mit Gott. Er ist in einem Zwiegespräch. Wenn wir uns heute mit Gott unterhalten, nennen wir es unser persönliches Gebet. Wir hören also ein persönliches Gebet, das Abraham führte mit großer Leidenschaft mit seinem Gott, wo er diesen gemeinsamen Blick auf eine Stadt wendet, in der Menschen leben, wo Gott sie in den Blick nimmt und von selbst sagt, ich will mal nach ihnen schauen, denn ich habe Klagegeschrei über Sodom und Gomorra gehört. Es ist laut geworden und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Wer hat wohl dieses Klagegeschrei über Sodom und Gomorra ausgestoßen? Wir hören nichts davon, dass dieses Klagegeschrei von Abraham kommt. Und doch müssen andere Menschen, Männer und Frauen, zu Gott geschrien haben in ihrer geistlichen Not, wenn sie auf die Mitmenschen in Sodom und Gomorra geschaut haben, wie sie in schwerer Sünde anscheinend leben. Wie sie leben, als dass es Gott nicht gibt, wo sie einander Böses antun. Das war damals in den großen Städten Alltag, dass Menschen Böses erlebt haben. Und das Gleiche erleben wir auch heute in großen und kleinen Städten. Menschen sind in der Lage, anderen Menschen Böses anzutun, ja, in Sünde zu leben. In diesem Gespräch Gottes mit Abraham weist er auf sein Vorhaben hin. Er will es Abraham nach dem Erweis seiner großen Gastfreundschaft nicht vorenthalten und teilt ihm mit, was er nun im Anschluss vorhat, wenn er von Abraham weggeht. So heißt es: Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Gott geht in Gestalt dieser Männer, dieser Boten hinunter, um sich persönlich zu überzeugen von dem, was andere zu ihm in den Himmel schreien, ihre Klage. Hier begegnen wir einem Gott, der sich selbst persönlich überzeugen will, wenn er sagt: Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht. Ich will es wissen. Hier ist ein Gott erfahrbar, den uns Abraham hier auch zeigt, wie er ihm auch selbst begegnet, dem es persönlich ein Anliegen ist, dass die Menschen gerettet werden. Ein persönlicher Gott, der persönlich hinabgehen und nachsehen will, der es persönlich wissen will. Welche Vorstellung habe ich eigentlich von meinem Gott heute in der jetzigen Situation, wenn ich so zuhöre? Kann ich mir das so vorstellen, dass Gott auch auf mich schaut und sehen will, wie es mir geht, was andere vielleicht über mich gesagt haben? Will er sich wirklich um mich interessieren? Will er auch heute wissen, wie es mir geht, wie es um mich steht? Die Lesung lädt uns ein, unser Herz ein bisschen auch zu prüfen und anzuschauen, wie denke ich von Gott, wie er auf mich schaut und blickt. Und wie ist vielleicht auch mein persönliches Klagegeschrei über andere? Habe ich in den letzten Tagen erlebt, dass ich auch über andere geklagt habe, die mich geärgert haben, die mir begegnet sind und mich vielleicht verletzt haben, wo ich andere Vorstellungen hatte? Es ist vielleicht auch ein Moment, innezuhalten und zu schauen: Klage ich in meinem Alltag vor mich hin? Wende ich meine Klage einem Gegenüber zu, Mitmenschen oder sogar Gott? Über wen klage ich denn immer wieder? Wo ärgere ich mich denn und hätte gern die Verhältnisse anders? Somit wird dieser alte Glaubenstext aus dem ersten Buch der Heiligen Schrift vielleicht doch interessant und aktuell für uns heute. Was ist heute das Klagegeschrei in mir, in meiner Familie, in unserer Stadt, unserem Land? Wir schauen nicht auf Sodom und Gomorra, wir schauen vielleicht auf Paris, auf Nizza, auf die Städte in der Türkei, wo tödliche Begegnungen sich ereignet haben in den letzten Tagen und Wochen, wo Menschen einander in den Tod geführt haben. Nehmen wir diese Anlässe zum Klagegeschrei unserem Gott gegenüber? Gehen wir wie Abraham in die Verhandlung mit unserem Gott, um ihn zu bitten für die Menschen, dass sie gerettet werden? Diese Erzählung aus der ersten Lesung lässt uns ja wirklich einen sehr handelnden Abraham erleben, der Gott bittet: Schau doch mal, ob du 50 Gerechte in dieser Stadt findest, neben den vielen Menschen, die von dir nichts wissen wollen. Und dieser 50 Menschen, gib doch nach und rette diese Stadt. Es ist wirklich spannend zu erleben, in welchen Schritten Abraham mit Gott hier verhandelt. Von 50 auf 45 Menschen, auf 30 Menschen, auf 20 Menschen, bis auf diese 10 handelt er Gott herunter. Er weiß ja auch, dass sein Neffe Lot in dieser Stadt ist, der auch ein gerechter Mann ist, und dass er auch ein Anliegen hat im Herzen, dass auch Lot, sein Neffe, mit seiner Familie vielleicht gerettet wird. Abraham geht es aber nicht nur um seinen Neffen Lot, sondern wirklich um die Menschen, dass sie gerettet werden. Denn auf Abraham liegt ja die Verheißung, dass er zum Segen für viele werden soll, für viele Völker. Er soll ein Segen werden. Und Segen bedeutet ja immer auch, dem anderen Gutes zu sprechen, dem anderen Gutes wollen, nicht seinen Untergang, nicht seinen Tod, sondern dass er gerettet wird. Die erste Lesung an diesem Sonntag lädt uns ein, wirklich auch fürbittend für unsere Mitmenschen in Europa, in der ganzen Welt einzutreten, so wie Abraham leidenschaftlich vor seinem Gott eingetreten ist, für die Männer und Frauen von Sodom und Gomorra. Wenn wir täglich aufmerksam die Nachrichten wahrnehmen, lesen oder anschauen, betrifft es uns noch persönlich im Herzen, wenn da plötzlich 84 Menschen totgefahren werden oder von diesem Militärputsch Hunderte ihr Leben lassen müssen. Er scheint noch weit weg zu sein. Aber wir sind aufgerufen, als Christen unserer Tage, als Jüngerinnen und Jünger Jesu, wie Abraham, unserem Glaubensvorfahren, fürbittend vor Gott einzutreten, für diese Menschen zu beten, um Umkehr, um Versöhnung, um Heil, dass die Menschen ihr Herz öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, dass er den Geist der Versöhnung und Vergebung schenken kann, dass diese verbitterten und mit Hass erfüllten Herzen wieder neu mit Liebe und Barmherzigkeit sich füllen lassen können durch das Wirken des Heiligen Geistes. An Abraham sehen wir, dass Gott will, dass wir mit ihm sprechen, dass wir mit ihm handeln, dass wir fürbittend für andere im Gebet bei ihm eintreten. Dieser sehr uralte Text, der schon viele Tausende von Jahren alt ist und im ersten Buch der Heiligen Schrift steht, er kann heute ganz aktuell werden. Hier ein Blick, dass wir lernen können, fürbittend für andere vor Gott einzutreten, wie es Abraham getan hat. Wir dürfen handeln, wir dürfen bitten, wir dürfen Gott wirklich auch unsere Klage bringen. Aber auch immer in dieser Haltung, dass nicht unser eigener Sturkopf und Wille geschehe, sondern der Heilswille Gottes, des Vaters im Himmel. Treten wir ein mit dem Impuls dieser ersten Lesung an diesem Wochenende des 17. Sonntags und nehmen wir auch diese vielen jungen Menschen mit in unser Gebet hinein, die sich auf den Weg nach Krakau zum Weltjugendtag machen, treten wir für sie ein, die dorthin gehen, auch als Jünger und Jüngerinnen Jesu, um diese Barmherzigkeit und Liebe Gottes den Menschen in Polen zu bezeugen, dass auch viele andere junge Leute in Polen, denen sie dort auf den Straßen begegnen werden, dass sie wirklich auch diejenigen treffen in ihrem Herzen, die sich von Gott abgewandt haben, die ein Leben führen ohne Gott, dass diese jungen Menschen durch den Heiligen Geist wirken können, als Jünger Jesu auf dem Weltjugendtag fürbittend einzutreten, dass auch diese anderen jungen Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, wieder neu zu Gott finden und gerettet werden. Das könnte ein Impuls von dieser ersten Lesung sein und die wir hier zurück sind in Deutschland, in Europa und zu Hause, wir können fürbittend für all diese jungen und älteren Menschen in den kommenden Tagen wirklich vor Gott einstehen. Dazu möchte ich Sie einladen, bei der nächsten Musikpause nochmal in Ihr eigenes Herz zu schauen, was ist meine aktuelle Klage vor Gott, und ich darf sie zu Gott bringen, nicht nur vor mich hinsagen oder anderen an den Kopf schmeißen. Nein, ich darf wirklich auch meine persönliche Klage vor das Angesicht Gottes bringen. Und er wird sie hören, er wird selbst schauen und sich vergewissern, was recht ist und danach handeln. Und ich darf wirklich auch fürbittend für andere Menschen eintreten, damit sie gerettet werden, ob ich sie kenne oder nicht. Und auch so diese innere Haltung, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Heute anzufangen, für die Rettung derjenigen einzutreten, im fürbittenden Gebet für Männer und Frauen, jung und alt, in unseren europäischen Ländern, die sich von Gott abgewandt haben und dadurch in ihrer Sünde leben, in einer Lebenshaltung, die Beziehungen zerstört, die anderen Böses tut. Es ist nie zu spät, umzukehren und für das Heil der Sünder zu beten. Tun wir dies an diesem Wochenende und in den kommenden Tagen.
Kommen wir jetzt zur zweiten Lesung vom kommenden Sonntag, den 17. Sonntag im Jahreskreis. Freitagnachmittag, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Ich bin Claudia Silberhorn und wir dürfen uns gemeinsam auf den Weg machen. Es ist Freitagnachmittag, der Sonntag ist nicht mehr weit und wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, die biblische Texte, die uns der Sonntag schenkt. Jetzt die zweite Lesung aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 14. Brüder, mit Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden, und euer Leib war unbeschnitten. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Hören wir jetzt dazu die Ausführungen von Schwester Petra Maria Grünert.
Ja, liebe Hörerfamilie, wir hören heute eben einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief im zweiten Kapitel, wie auch in den vergangenen Sonntagen immer schon auszugsweise etwas aus diesem Brief in der zweiten Lesung zu unserem Gehör gebracht wurde. Wenn wir die Bibel vor uns aufgeschlagen haben und schauen, wo dieser Abschnitt, den wir eben gehört haben, denn steht, dann finden wir eine Überschrift, in der es bei diesem zweiten Kapitel heißt, Warnung vor Irrlehren. Wir haben gerade einen Hinweis bekommen auf die Bedeutung unserer Taufe und der Erlösung von unseren Sünden. Und dieser Text ist eingebettet in einer Warnung des heiligen Paulus an die Menschen damals in Kolosse, aber es möchte auch eine Warnung, ein Impuls für uns heute sein. Denn ich glaube, es ist genau auch heute wichtig hinzuschauen, was uns in Gefahr bringen kann. Und zu Beginn dieses Abschnittes schreibt Paulus und gibt diese Warnung, indem er sagt, gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehre verführt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt, nicht auf Christus berufen. Dieser Vers, der am Beginn dieses Abschnittes steht, hat mich aufmerksam werden lassen, weil hier von Irrlehren die Rede ist und auch von den Elementarmächten der Welt, wo sich die Menschen ausrichten, nach ihnen leben und Christus aus dem Blick verlieren. Für nicht wenige Christen heute ist es ja auch die Gefahr, dass wir uns wirklich den verschiedenen Heilsströmungen in unserer persönlichen Not auch zuwenden, wenn uns wirklich auch Unheil, Leid, Krankheit betrifft. Es war zu allen Zeiten schon so, wenn es Menschen schlecht geht, versuchen sie, nach jedem Strohhalm zu greifen. Paulus im heutigen Abschnitt weist uns auf das Geschenk unserer Taufe hin, was die Taufe Großes bewirkt. Mit Christus wurden wir in der Taufe begraben und mit ihm auferweckt zu einem neuen, ewigen Leben. Nichts kann uns eigentlich mehr schaden vor dem ewigen Tod. Wir sind durch unsere Taufe eine Neuschöpfung geworden. Den meisten Menschen und auch mir ist es immer wieder auch nicht bewusst, was wirklich das Geschenk der Taufe ist. Durch die lange Tradition über die Jahrhunderte, dass wir als Kinder getauft wurden, weil unsere Eltern da in die Kirche getragen haben, ist uns die tiefe und großartige Bedeutung der Taufe heute kaum noch bewusst. Wir wurden Kinder Gottes, Sohn und Tochter des barmherzigen Vaters. wenn Gott unser Vater ist und wir eine Neuschöpfung sind, seine Töchter und Söhne, dann haben wir auch Kraft und Gewalt, dem Bösen zu widerstehen. Christus ist es, auf den wir uns ausrichten sollen. Er ist für uns am Kreuz gestorben, um uns dieses Geschenk der Taufe und Neuschöpfung zu machen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Keiner von uns kann sich unsere Sünden, die wir Gott gegenüber getan haben, er selbst erlösen. Die Menschen zu allen Zeiten waren versucht, Wege der Selbsterlösung zu finden. Und so bringt auch eben Paulus diese Warnung vor diesen Irrlehren, der auch heute ganz aktuell seit vielen Jahren wieder in unserer Gesellschaft bekannt sind. Die Esoterik versucht, verschiedene Heilungs- und Erlösungswege anzubieten, die sich auf die Elementarmächte der Welt stützen. Zur Zeit von Paulus war es auch schon so, dass die Menschen versucht haben, ihr Heil von anderen Dingen zu erfahren. Und doch ist für uns Christen es etwas Besonderes, dass wir uns auch dadurch abgrenzen von anderen Religionen, dass wir unser Heil eben durch die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz erhalten. Dass er uns erlöst hat von unserer Sünde, von aller Schuld und dass er der Heiland, Retter und Erlöser ist von allem, was uns begegnet. Auch wenn wir persönlich betroffen sind von Schmerz, Krankheit und Leid, ist doch im Endeffekt und am Schluss und Zielpunkt Jesus Christus derjenige, der uns trösten, erlösen, retten und heilen kann. Wir greifen nach vielen anderen Dingen, aber auch die Gaben der Natur, die sind uns von Gott gegeben. Die Kräfte der Natur, sie sind durch Gottes heilenden und heiligen Geist auch für unser Seelenheil auch zur Verfügung. Aber wir dürfen hinter allem, so wie es auch Hildegard von Bingen sagt, nicht unser Heil in den Dingen der Welt und der Natur suchen, sondern hinter allem steckt dieser heilende, liebende Schöpfer Gott, der uns alles auch zum Heil der Seele und des Leibes schenken möchte, vor allem auch, wenn wir darum bitten. Diese zweite Lesung aus dem Kolosserbrief im zweiten Kapitel lenkt unseren Blick auf das Geschenk unserer Taufe, auf die Bedeutung unserer Taufe. Mit der Taufe, so heißt es, wurden wir mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Jesus hat uns den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen. Seine Liebe und Barmherzigkeit war so groß, dass er für sie und für mich bereit war zu sterben, am Kreuz sein Blut zu vergießen, um mich von dieser Sünde, die mich trennt vom liebenden Vater, zu vernichten. Der Begriff Sünde ist heute ein schwieriger Begriff geworden, weil viele Menschen ihn nicht mehr verstehen. Sünde ist immer auch ein Zustand oder ein Tun, wo wir unsere Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen durch unser eigenes Handeln zerstören können. Wenn ich jemanden anlüge, zerstöre ich die Vertrauensbeziehung, weil er mir dann später nicht mehr das Vertrauen schenkt, wenn ich ihn angelogen habe. Wenn ich jemanden etwas wegnehme, stehle, zerstöre ich auch eine Vertrauensbeziehung, zerstöre eine gute Beziehung zu anderen, dass man mir nicht mehr trauen kann. Es ist ein Verhalten gegen die Liebe, wenn ich dem anderen etwas wegnehme oder ihn belüge, weil die Liebe ja eigentlich will, dem anderen Gutes zu tun. Gott will auch uns Gutes tun. Sein Wesen ist Liebe und Barmherzigkeit, wie es Papst Franziskus auch immer wieder in diesem heiligen Jahr der Barmherzigkeit betont. Das Wesen Gottes ist Liebe und Barmherzigkeit. Und in unserem Alltag erleben wir selbst, wie schwer es ist, in unseren alltäglichen Beziehungen diese Liebe und Barmherzigkeit zu leben. Wir sind geprägt und verletzt von vielen Erfahrungen aus unserem Leben und aus diesen persönlichen Verletzungen sind wir immer auch schnell dran, andere zu verletzen, ob wir es bewusst wollen oder nicht. Aber Jesus, er hat unsere Sünde bis ans Kreuz getragen. Und er will uns auch die Kraft immer wieder neu schenken, jeden Tag neu, dass wir die Vergebung und Verzeihung unserer Sünden von ihm bekommen und dadurch auch die Kraft haben, anderen zu vergeben und zu verzeihen. Immer wieder neu in dieser Haltung der Liebe zu leben im Alltag. Es lohnt sich vielleicht auch mal, dieses zweite Kapitel aus dem Kolosserbrief im Zusammenhang zu lesen, aus dem der heutige Abschnitt zu hören war. Es geht um den Glauben der Gemeinde und wirklich auch die Warnung vor Irrlehren. Christus ist derjenige, der uns erlöst, rettet und heilt. Und wir sind als gläubige Christen, wie alle Menschen, auch immer wieder in Gefahr, uns von Jesus, dem Heiland und Retter, abzuwenden. Ich lade Sie ein, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende vielleicht die Heilige Schrift zur Hand zu nehmen und diesen Kolosserbrief einmal in mehreren Abschnitten zu lesen und zu schauen, sind wir nicht heute in ähnlichen Gefahren wie die Menschen damals zur Zeit des heiligen Paulus. Wo konkret muss auch ich heute umkehren in meinem Alltag, mich wieder vielleicht abwenden von den ein oder anderen Irrlehren, denen ich auf den Leim gegangen bin? Durch die Zeitschriften, die ich immer aktuell lese, die mir begegnen oder die Fernsehsendungen, da wird uns ja auch oft eine Lehre vermittelt, die nicht mehr mit dem Glauben der Heiligen Schrift, mit dem, was Christus uns verkündet hat, übereinstimmt. Jeder von uns ist in Gefahr, auch wir geistliche Menschen, uns verwirren und verirren zu lassen. So lade ich ein, wieder neu den Blick auf Jesus Christus zu richten, auf die Worte, die er zu uns sagt, die er uns ins Herz sprechen will, die wir jetzt auch gleich im Evangelium von ihm persönlich hören werden, nach der nächsten Musikpause.
Kommen wir jetzt in unserer Bibelsendung zum Evangelium des kommenden Sonntags aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 1 bis 13. Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen, und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen, und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht, um ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Unser Blick wird mit dem heutigen Evangelium vom 17. Sonntag auf Jesus gerichtet. Auf Jesus, wie er betet. Denn es heißt, Jesus betete einmal an einem Ort. Unser Blick richtet sich auf Jesus, wie er betet. Und die Jünger haben Jesus wahrgenommen, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat an einsame, stille Orte, wo er ganz alleine war, um zu beten mit seinem Gott. Sie haben Jesus beobachtet und wahrgenommen und haben erlebt, wie er anscheinend in seinem persönlichen Gebet, in seiner persönlichen Zwiesprache mit Gott, Offenbarungen empfangen hat, wie er dann weiter gehandelt hat. Sie haben erlebt, wie Jesus intensiv gebetet hat, bevor er sie persönlich beim Namen gerufen hat, die 12, die er in seinen engeren Kreis haben wollte. Vor wichtigen Entscheidungen betet Jesus immer wieder in Einsamkeit, in seiner persönlichen Zwiesprache mit seinem Gott. Die Jünger nehmen dies wahr und in ihrem Herzen brennt vielleicht diese Sehnsucht auf, auch so beten zu können, wie sie Jesus erleben, wie er mit seinem Gott betet. Und zu Beginn des heutigen Evangeliums bitten die Jünger Jesus nach der Beendigung seines Gebetes, Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Der Begriff Jünger ist ja ein anderer Begriff für Schüler. Also die Jünger sind Schüler, die von Jesus lernen, die seine Botschaft kennenlernen, die lernen, wie er mit den Menschen umgeht, was er den Menschen verkündet. Jünger sein bedeutet, Schüler zu sein. An einer anderen Stelle im Johannesevangelium heißt es, sie werden Schüler Gottes genannt werden. Die Jünger sind in einer Haltung, wo sie von Jesus lernen. Und nun haben sie diesen großen Wunsch, diese Sehnsucht, von ihm zu lernen, wie sie beten sollen. Und äußern diese Bitte, Herr, lehre uns beten. Und dann bringt Jesus sie in seine persönliche Beziehung zu seinem Vater, zu diesem liebenden Vater. Wenn er sagt, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Das war etwas ganz Neues für die Jünger, denn bis zu diesem Zeitpunkt haben sie Gott nicht mit dem Namen des Vaters angesprochen. Dieser bisher jüdische höchste Bezeichnung für ihren Gott Jahwe, der war ja so hoch der Name, dass sie nicht einmal diesen Namen ausgesprochen haben, sondern von Adonai oder Elohim den Namen ausgesprochen haben. Und nun sagt Jesus zu ihnen, wenn ihr betet, so sagt Vater. Die erste Haltung, die uns dieses Gebet Jesu lehrt, das wie eine kleine Gebetsschule ist für die Jünger damals und für uns heute durch die Jahrtausende, ist diese Haltung, diesen Blick einzunehmen, auf einen Vater zu schauen, der es gut meint, auf einen liebenden und barmherzigen Vater. Und Jesus gebraucht ja dieses Wort Abba, Vater, das ist wie ein Kosename, den wir ins Deutsche vielleicht mit Papa übersetzen würden. Also wo eine sehr innigliche Herzbeziehung zum Ausdruck kommt, das in diesem Begriff, im deutschen Begriff nur Vater, nicht so sich widerspiegelt. Aber Jesus lädt die Jünger ein, die ihn darum bitten, wie man beten soll, in diese inniglich-herzliche Papa-Beziehung einzutreten und ihren Herzensblick, ihr Herz auf Gott, den Vater, als diesen liebenden Vater eigentlich zu öffnen. Und diese Gebetsschule im Vaterunser, die wir heute hören, die lädt uns ein, eben was ist das Wichtigste, das Erste, was hier in diesem Gebet als Bitte steht. Vater, dein Name werde geheiligt. Wie oft haben wir in unserem persönlichen Beten schon das Vaterunser gesprochen und diesen Satz ausgesprochen, Vater, dein Name werde geheiligt. Oft sprechen wir es gar nicht so bewusst aus und denken auch gar nicht, was es so bedeutet. Der Name Gottes soll geheiligt werden. Wie oft erleben wir in unserem Alltag, wenn wir mit Menschen zusammen sind, ob es mal im Biergarten oder bei dem Volksfest ist, die in vielen Orten zurzeit im Sommer stattfinden, dass oft wirklich heilige Begriffe, die wir sonst im Glauben haben, gar nicht so heilig ausgesprochen werden. Dass auch Gottes Name sehr leichtsinnig ausgesprochen wird. In dieser ersten Bitte, Vater, dein Name werde geheiligt, steckt doch eine große Ehrfurcht auch in diesem Satz. Wenn wir uns wirklich dieses Evangelium mal Satz für Satz anschauen und betrachten an diesem Wochenende, was es uns heute sagen will, so will uns Jesus vielleicht neu einladen, wieder bewusster das Vaterunser zu beten. Was bedeutet es mir heute in unserer Zeit, den Namen des Vaters zu heiligen? Wie spreche ich persönlich mit Gott in meinem Gebet? Wie spreche ich mit anderen Menschen über Gott und seinen heiligen Namen? Und wenn wir die zweite Gebetsbitte anschauen, da heißt es, Vater, dein Reich komme. Ist es mir wirklich ein Herzensanliegen, dass sein Reich heute komme, dass er heute zu mir kommt und mich vielleicht auch zu sich heimholt? Was ist sein Reich? Was ist meine Vorstellung heute von seinem Reich? Und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass sein Reich komme in mein Herz, in meine Familie, meine Gemeinschaft, meinen Ort, mein Dorf, meine Stadt, mein Land. Ich war erstaunt, andere Christen von freikirchlichen Gemeinden zu erleben, wie sie wirklich in großer Fürbitte eintreten, dass Europa, dass unser Land wirklich erfüllt wird von der Gegenwart Gottes, dass sein Reich sich ausbreite. Ich war erstaunt, wie andere christliche Gemeinschaften wirklich diese Bitte auf ihrem Herzen haben, dass Gottes Reich in Deutschland, in Europa aufgerichtet wird. Und mir wurde bewusst, wie wenig wir in unseren katholischen Kirchen wirklich mit einer großen Leidenschaft darum beten. Die dritte Bitte in diesem Evangelium von heute heißt, Vater, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Was mir neu bewusst wieder geworden ist, hier heißt es, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Also es geht um heute. Es geht nicht um die nächsten Tage. Und das lässt uns auch erinnern an die große Wüstenwanderung des Volkes Israel, das ja täglich genug Manna in der Wüste bekam, damit sie den Tag in der Wüste überleben konnten. Und wenn einer aus mangelndem Vertrauen mehr eingesammelt hat, um für den nächsten Tag auch noch etwas zu haben, so haben damals die Menschen die Erfahrung gemacht, wenn ich selber für mich sorgen will, dass dieses Manna in der Wüste, das überflüssig oder zu viel war im Vorratsbeutel, dass es über Nacht einfach ungenießbar geworden ist. Diese Bitte, die Jesus uns hier ans Herz legt, Vater, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, möchte uns einladen zu einem großen Vertrauen, zu einer vertrauenden Haltung, dass uns Gott wirklich jeden Tag gibt, das, was wir für Leib, Geist und Seele brauchen. Es geht nicht nur um das Brot als Nahrungsmittel, sondern auch das, was wir für unseren Geist und unsere Seele brauchen. Sind es gute Begegnungen, die Erfahrung von Liebe und Vergebung, dass Gott uns wirklich das gibt, was wir täglich brauchen. Und Jesus lädt uns ganz konkret ein, wirklich mit dem Vater unser täglich darum zu bitten. In diesen Bitten des Vaterunsers schließt sich eben auch diese Bitte an und erlass uns unsere Sünden. Wenn wir aufmerksam die Texte von diesem Sonntag lesen, hören und wahrnehmen, ist in allen drei Texten, angefangen bei dem Zwiegespräch Abraham mit seinem Gott, im Blick auf Sodom und Gomorra von Sünde die Rede. Es ist beim Apostel Paulus im Brief an die Kolosser von Sünde die Rede. Und hier kommt wieder der Begriff Sünde vor. Die Sünde trennt uns von Gott, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von der Beziehung zu ihm. Und hier in dem wichtigsten Gebet, das uns Christen über die ganze Welt verbindet, ist diese Bitte drin, Vater, erlass uns unsere Sünden. denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und das ist auch die Grundvoraussetzung, dass wir den Vater wirklich um Vergebung bitten können, um Vergebung unserer Sünden, wenn wir gleichzeitig bereit sind, auch den Mitmenschen zu vergeben, wo sie uns schuldig geworden sind. Mir tut es oft weh oder es ist für mich unverständlich, wenn ich Mitmenschen höre, die sagen, dem kann ich aber nicht vergeben, was er mir angetan hat. Oder ich kann auch nicht für ihn beten. Jesus lädt uns ein, wirklich den Vater darum zu bitten, dass auch er uns die Kraft gibt, den anderen zu vergeben, damit wir frei werden von diesen Belastungen. Erst wenn wir anderen vergeben können, dann kann auch Gott uns unsere Schuld und unsere Sünde vergeben. Das hängt ganz eng zusammen miteinander. In dieser Version des Lukas sind ja nur 5 Bitten genannt und so endet hier diese Version des Vaterunsers mit der Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Ein Satz, der oft nicht leicht verstanden wird, wie soll uns Gott in Versuchung führen, aber hier ist auch diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung so zu verstehen, dass wir nicht in Versuchung kommen, vom Glauben an Jesus, an den Vater abzufallen. Es geht immer auch um den Abfall vom Glauben, in dem jeder von uns heute in großer Versuchung steht, anderen Dingen sich zuzuwenden, unseren christlichen Glauben zu verleugnen. Und hier ist einfach auch diese Bitte um die Kraft, um die Führung da, führe uns nicht in Versuchung, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geraten, von dir abzufallen. Dieser heutige Abschnitt vom Evangelium, er ist ja in 3 Abschnitten geteilt und so folgt nach dem Vater Unser auch ein Bild, das Jesus bringt, wo er einlädt, wirklich zu bitten, den Vater zu bitten, nicht aufzuhören wie dieser Freund, der um Mitternacht kommt. Und der Blick liegt nicht auf dem Mann, der sagt, nee, ich stehe hier nicht auf, sondern Jesus wendet diesen Blick schon darauf hin, dass er sagt, ja, dieser Mann ist bereit, ihm zu geben, was er braucht, auch um Mitternacht, weil es zur großen Gastfreundschaft im Orient gehört, einem Reisenden gastfreundlich zu begegnen, ihm auch um Mitternacht das zu geben, was er braucht. Und dieses Bild, das erst etwas vielleicht befremdlich erscheint, möchte uns einfach auch sagen, Gott gibt uns das, was wir brauchen. Er gibt uns nicht immer das, was wir bitten, weil er den viel größeren Überblick hat, was wir zu unserem Heil brauchen. Der Vater gibt uns das, was wir brauchen und er will von uns wirklich inständig immer wieder gebeten werden. Dass wir aussprechen, dass wir ihn bitten, dass wir uns ihm zuwenden, um wirklich zu sagen, Vater, gib uns das, was wir täglich brauchen. Und er wird es uns geben. Oft anders, als wir es uns vielleicht persönlich vorstellen. Und darum ermutigt uns Jesus in diesem Evangelium wirklich, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Da weist uns Jesus auf eine aktive Haltung hin. Bitten, suchen, klopfen. Nicht die Hände in den Schoß legen und zu warten, Gott weiß ja, was ich brauche, er wird es mir schon schenken. Nein, Jesus lädt uns ein und fordert uns auf, wirklich aktiv zu sein. Zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, an das Herz Gottes anzuklopfen, mit ihm in Beziehung zu treten, in unseren persönlichen Anliegen, aber auch in der Fürbitte im Blick auf die anderen Menschen, die in Not sind. Der Vater ist so gut, dass er uns wirklich das Gute schenkt. Und das größte Geschenk, das wir vom Vater bekommen, ist dieser Heilige Geist. Die Kraft Gottes, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, die in uns wirken will, in unserem Alltag. Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, so heißt es am Ende des heutigen Evangeliums. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das ist die große Einladung an diesem Sonntag, wirklich jeden Tag neu um die Kraft des Heiligen Geistes zu bitten, dass der Vater uns diesen Geist gibt, dass er diesen Heiligen Geist über die Erde neu ausgießt, über die vielen Millionen Jugendlichen, die jetzt im Weltjugendtag zusammenkommen, aber auch die Erwachsenen, denen sie dort begegnen werden, dass dieser Heilige Geist sich neu ausgießt über die Länder Europas, über die Länder der Türkei und des Nahen Ostens. Der Geist Gottes, der Liebe und Barmherzigkeit ist, der die Kraft gibt, umzukehren, zu vergeben, sich neu Gott zuzuwenden. Ich glaube, das ist ein ganz aktuelles Anliegen, das wir vielleicht wieder aufgreifen können, auch im Vater Unser in dieser Haltung, um diesen Heiligen Geist zu bitten, dass Gott, der Vater, ihn wieder neu ausgießt in jedes Menschenherz zum Heil und Rettung jeder Menschenseele. Ich möchte Sie einladen, wirklich diese aktive Haltung, die Jesus uns ans Herz legt, zu bitten, zu suchen, anzuklopfen an das Herz des Vaters, vielleicht neu wieder in den Alltag mit hineinzunehmen. Wie oft beten wir sehr aus Gewohnheit und unandächtig das Vaterunser, aber sich vielleicht mal die Zeit zu nehmen, wirklich Zeit zu nehmen, so wie es auch der heilige Franziskus von Assisi getan hat, Satz für Satz, Bitte für Bitte, langsam zu beten und zu meditieren, was bedeutet diese Vaterunser-Bitte für mich ganz konkret heute in meinem Alltag. Das kann morgen eine andere Bedeutung haben, aber es geht ums Heute. Nehmen wir uns einmal vielleicht 10 Minuten Zeit, die Bitten des Vaterunsers ganz langsam zu beten und zu betrachten und wirklich auf unser persönliches Leben, unseren persönlichen Alltag zu beziehen. Und vielleicht entdecke ich doch den einen oder anderen Menschen, dem ich da noch vergeben muss, wo es vielleicht die Einladung ist, Jesu, die Barmherzigkeit des Heiligen Jahres anzunehmen, um wieder die Beziehungen in Ordnung zu bringen.
Ein Dankeschön Ihnen, Schwester Petra, für diese Sendung. Ich möchte gerne jetzt zum Schluss ein Thema noch anschneiden bezüglich der Fürbitte, dass wir das einfach in unser abschließendes Gebet jetzt mit hineinnehmen, nämlich die Fürbitte für die vielen, vielen Jugendlichen, die jetzt beim Weltjugendtag sind, dass sie sich öffnen können für das Wirken des Heiligen Geistes, dass sie sich öffnen können für den Vater im Himmel. Wir sind da doch in einer vaterlosen Gesellschaft. Wie viele der Jugendlichen haben keinen leiblichen Vater direkt in ihrer Nähe, der sich ihrer annimmt. Sie sollen diesen himmlischen Vater neu kennenlernen in ihrem Leben. Lassen Sie uns dafür jetzt am Ende der Sendung beten.
Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, den du uns verheißen hast, für jeden einzelnen Jugendlichen, junge Frau, jungen Mann, der sich in den kommenden Tagen aufmacht nach Krakau zum Weltjugendtag. Erfülle sie wirklich mit deiner heilenden und befreienden Gegenwart, mit deiner Barmherzigkeit und Liebe, dass sie durch diese neue Erfahrung, von dir geliebte Söhne und geliebte Töchter zu sein, dich als den himmlischen Vater neu annehmen können. Und durch diese Erfahrungen, die ihnen in Krakau geschenkt werden können, auch in den verschiedenen Begegnungen mit Menschen auf der Straße, schenke ihnen diese Gnade des Heiligen Geistes, wenn sie heimkehren, zu Missionaren deiner Barmherzigkeit zu werden, wo sie ihre Erfahrungen deiner Liebe und Barmherzigkeit dort zurückbringen, wo sie hergekommen sind, dass sie lebendige Jüngerinnen und Jünger werden, die deine Barmherzigkeit zurückbringen nach diesem Weltjugendtag in die Familien und Häuser, in die Gemeinden, Orte und Städte, wo sie sich jetzt nun auf den Weg machen. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. So ist das Motto des Weltjugendtages. Und so wir bitten dich wirklich, dass der Heilige Geist wirken kann, dass er die Herzen der Menschen berühren kann und wir durch diese jungen Leute wieder neu missioniert werden, um zu dir zu gehen, auf dich zu hören, auf dich zu schauen, uns von deinem Wort der Liebe und Barmherzigkeit neu führen und leiten zu lassen. Dazu segne uns, du, dieser barmherzige Vater, mit dem Sohn Jesus Christus, der uns am Kreuz erlöst hat, im Heiligen Geist, der uns lebt und brennen will, in der Liebe der Barmherzigkeit. Amen.
Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön, Schwester Petra, für diese Sendung, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gesegneten Sonntag Ihnen.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Wiederhören.